Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich wieder ganz herzlich auf KTV begrüßen möchte. Pater Karl, ich beginne gleich mal mit einer Zuschrift. Es ist ja so, man kann ja uns nicht nur im Video anschauen, im Fernsehen oder auf YouTube, sondern es gibt ja auch uns als Podcast, also nur in der Audioversion, ideal zum Beispiel im Fitnessstudio, wenn man nebenbei noch was hören möchte oder beim Autofahren, wenn man nicht abgelenkt werden möchte. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner, ich finde Ihren gemeinsamen Podcast Stunde der Seelsorge ganz toll und verfolge diesen schon seit langem. Ihre vielfältigen und kontroversen Diskussionen zum katholischen Glauben sind unglaublich inspirierend. Gerade jetzt in den letzten Wochen des Konklaves ist mir dies noch mal sehr deutlich geworden. Vielen herzlichen Dank und bitte auf weitere viele Jahre SDS. Jetzt geht es natürlich um den neuen Papst, Papst Leo den 14., um ihn zu beleuchten. Da ist er noch keine 2 Wochen im Amt. Es geht darum zu verstehen, wo er möglicherweise Akzente setzt. Und es ist hilfreich, wenn man drauf schaut, wo kommt jemand her. Und deshalb ein paar Fakten über Papst Leo, der ja mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost heißt. Pater Karl, fangen wir mal an, oder möchtest du dazu was sagen, was ich gerade eingebracht
habe? Nein, also der Papst ist neu, ja, und ich bin fasziniert von allem Möglichen, was ich von ihm lese, dass er ein Tennisspieler ist, dass er ins Fitnessstudio geht, dass er sehr ruhig ist, sehr ausgeglichen ist und so weiter. Das sind alles Eigenschaften, die mich sehr faszinieren. Am meisten gefällt mir aber, dass er der große Papst Franziskus, ja, auch mit seiner jesuitischen Originalität, dass er nicht versucht, ihn nachzumachen, sondern dass er deutlich macht, Papst ist immer ein Amt, ist hineintreten eben jetzt in die Nachfolge des heiligen Petrus und nicht, wie wir vorhin beim Konklave auch schon gesagt haben, er wird nicht Nachfolger des Franziskus oder des Benedikt oder des Johannes Paul, sondern er wird Nachfolger des heiligen Petrus. Und deshalb darf jeder Papst auch hier seine Akzente setzen. Und das Papsttum hat seine liturgischen, seine äußeren Traditionen auch von der Kleidung her und so weiter und so fort. Und dass er sich da traut, einfach wieder Papst zu sein, in dem, wie man es über Jahrhunderte jetzt eben gewohnt ist. Ich glaube, das ist mutig, weil es schon Kritik gibt, auch dass er jetzt wieder hineinzieht in die eigentlichen Räume, die Arbeitsräume des Papstes. Also das sind alles Dinge, die mich sehr faszinieren, weil man auch nicht gewusst hat, wie es weitergeht. Kann einer die Originalität des Franziskus toppen? Nein, hätte er niemals können. Also weil Franziskus war wirklich eine eigene Marke auch. Und jetzt eben ist Papst Leo wieder in dieser Schiene. Ich bin Petrus Nachfolger, ich bin Papst und ich möchte in diesem Amt verschwinden, damit Christus vortritt. Also ich finde, das ist für mich das Faszinierendste.
Ja, dann schauen wir doch mal auf seine Originalität, auf ein erstes Faktum. Er stammt ja aus Chicago. Der Vater Louis Prevost, französischer und italienischer Abstammung, wobei mein italienischer Taxifahrer gesagt hat, i francesi sono gli italiani tristi, die Franzosen sind die traurigen Italiener. Aber das lassen wir jetzt mal. Ja, ja. Und die Mutter Martinez mit spanischer Abstammung. Diese Sachen sind ja bekannt. Was weniger bekannt sein dürfte, seine Großeltern mütterlicherseits, der Vater, der stammt aus Haiti, da war ich mal, das ist das ärmste Land, das ich jemals besucht habe. Ja. Und die Großmutter aus New Orleans. Das heißt, Papst Leo hätte demnach auch kreolische Wurzeln und damit afrikanische Abstammung.
Ja, also Haiti, damit man das kurz einordnet, für alle, die in Geografie sind, nicht das sofort wissen, Haiti liegt in der Karibik, südlich von Florida, dort ist auch Jamaika, ist eine Insel, Hispaniola heißt die Insel, die ist zweigeteilt, die östliche Hälfte ist die Dominikanische Republik, die ein beliebtes Urlaubsziel ist. Auf der westlichen Seite ist Haiti, ich war auch dort, und das ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Es ist besiedelt worden mit Sklaven, die man aus Afrika deportiert hat, aus Dakar und so weiter. Das sind Deshalb hast du jede schwarze Mischung dort eben jetzt. Und es ist ein Failed State im Augenblick. Man hat den Präsidenten umgebracht vor kurzem. Ich war 2017 dort, war einer meiner ersten Besuche. Damals ist noch gegangen, aber auch schon gefährlich. Man musste mit verdunkelten Autoscheiben fahren. Es hat einen Hurricane gegeben. Es ist katastrophal, ja, Banditenwesen. Die haben inzwischen alles übernommen. Also es ist wirklich ein elendes Land. Und eben dort sind Schwarzafrikaner, die man dorthin gebracht hat, und die haben sich dann vermischt eben mit den französischen Kolonisatoren. Diese Mischung nennt man dann Kreolen. Also auch diese Sprache, die sie sprechen, ist französisch, nur anders. Ja, also ich war da bei einer Messe dabei und ich dachte mir, mein Französisch ist so schlecht geworden, dass ich das nicht ganz verstehe, was da passiert. Und auf einmal, das war kreolisch. Und der Papst ist wirklich also so ein Mix aus allen Kulturen irgendwie. Wie es halt auch typisch ist, muss man sagen, für Amerikaner, die ja ein Land sind der Einwanderung und auch ein Land, wo es diese, also die hatten bis vor 60 Jahren diese Rassentrennung, aber jetzt ist das, glaube ich, gut überwunden. Und also auch das, er ist jetzt der Papst einer globalen Kirche, für die Rassen, Nationen, Hautfarbe nie eine Rolle gespielt haben. Wir waren vom Pfingstereignis weg immer ein Global Player. Uns ist es wurscht, ob jemand weiß, schwarz, gelb oder sonst irgendwie ist. Ja. Und der Papst ist auch so eine Mischung jetzt eben von auch von seiner Genetik her, von allem, auch kulturell, auch dann in seiner Biografie, in Chicago als Yankee geboren, dann typisch in dieser amerikanischen Kultur, Footballspiel und so weiter und so fort. Und dann kommt er aber nach Rom als Generalsuperior, ist 13 Jahre, glaube ich, in Rom. Dann kommt er in so eine Randdiözese in Peru und dann wird er ans Dikasterium berufen und auf einmal ist er Papst. Also der liebe Gott hat ihn gut vorbereitet, weil er die verschiedenen Kulturen kennt. Ich habe mittlerweile auch mitbekommen, dass er sehr oft in Afrika auf Besuch war, weil die Augustiner in Afrika auch stark im Wachsen sind. Also es ist wirklich so eine Mischung von allem, die wir in Gestalt eben des Papst Leo des 14. haben, und die Schwarzen, Schwarzafrikaner und so weiter dürfen sich eben freuen, weil eben auch er damit genetisch jetzt etwas mitbringt, was als Katholik dann auch vom Glauben hat, nämlich eine Universalität und sicher auch eine Offenheit eben für diese Kultur, die im Augenblick so stark das Christentum prägt, nämlich Afrikas.
Auf katholisch.de gibt es einen Beitrag, da kommt ein Pfarrer zur Sprache von Dinklage, Pfarrer Zisewski, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, er war 10 Jahre Mitglied in der für die Auswahl von Bischöfen zuständigen Vatikanbehörde. Der jetzige Papst Leo als Kardinal Prävost war ja zunächst als Bischof dort Mitglied in dieser Kongregation, dann seit 2023 Leiter. Und dieser Pfarrer in Dinklage, er sagt über den neuen Papst, letzten Sommer jedenfalls war er bei seinen Brüdern, er hat ja 2 ältere Brüder in den USA, zu seiner Familie hat er eine sehr starke Beziehung. Ja. Papst Leo, auch ein Familienmensch.
Ja, sehr. Also dieses Verhältnis mit den Brüdern, vor allem, glaube ich, mit dem Älteren, mit dem er täglich telefoniert haben soll. Ich habe das erlebt bei meinem Abt Gregor Henkel Donnersmarck, der am Ostersonntag 2025 jetzt zum lieben Gott heimgegangen ist. Großer Abt, ja, große Person. Das war auch so ein, der war mit seinem Bruder, mit dem Leo Ferdinand, so verbunden, dass die jeden Tag telefoniert haben, intensiv telefoniert haben. Also das ist für mich ein gutes Zeichen, weil wenn jemand Bindung hat, Bindung kennt, Bindung auch lebt, ja, das zeigt eben jetzt, dass das eine runde Persönlichkeit ist. Und die Beziehung zu seinen Brüdern und zu seiner Familie ist nie abgebrochen, wo immer er war, sondern er war da immer verbunden als ein Familienmensch. Und das finde ich zutiefst sympathisch.
Und ein weiteres Faktum, was dieser Pfarrer von Dinklage auch sagt, der Papst lacht sehr gerne herzhaft. Er hat ja so schon seinen Humor unter Beweis gestellt, als er diese Medienleute empfangen hat. Da hat er scherzhaft gesagt, man sagt, dass es keine Rolle spielt, wenn man am Anfang klatscht, wenn sie am Ende noch wach sind und applaudieren möchten, dann vielen herzlichen Dank, da haben sie natürlich alle gelacht. Dein Wiener Erzbischof Kardinal Schönborn hat ja gesagt, was die Päpste Johannes Paul II., Benedikt XVI., Franziskus geeint habe, das sei ihr Humor gewesen. Ja. Und zwar Humor sei wichtig auch für den Papst, weil der ist aus der Einsicht gespeist, dass sie alle Werkzeuge sind, und dass sie nicht die Macher sind. Und er hat dann auf Johannes den 23. verwiesen, der ja nicht schlafen konnte, als er Papst war. Und dann hat er zu sich selber gesagt, er hieß ja mit bürgerlichem Namen Angelo Giuseppe. Angelo Giuseppe, jetzt sag mir, wer leitet die Kirche, du oder der Heilige Geist? Dann habe ich zu mir gesagt, dann schlaf jetzt, Giuseppe. Der Heilige Geist kümmert sich um die Kirche.
Ja, also ich glaube, das ist einfach ein Zeichen auch von echtem Glauben, echtem christlichen Glauben, dass man lachen kann. Also ich finde Humorlosigkeit in der Kirche, vor allem an den Rändern, die erbittert eben jetzt immer gegen irgendetwas sind, ob das jetzt links oder rechts ist. Also da gibt es eine massive Humorlosigkeit und die ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass dort das Richtige, dass dort der Heilige Geist nicht da ist, weil der hilft einem auch über sich selbst, über sich selbst zu lachen. Also es gibt, ich wollte ja immer eine Dogmatik schreiben anhand von guten Kirchenwitzen. Es gibt unglaublich viele gute, humorvolle, also nicht hinunterziehende und nicht unanständige, sondern aufbauende theologische Witze jetzt eben, die wir in unserem christlichen Glauben jetzt eben haben. Es gibt tonnenweise Humorbücher, kirchliche Humorbücher. Ich sammle die sogar, kriege immer wieder welche geschenkt. Also das ist einfach ein Zeichen dafür, dass man in der Freiheit der Kinder Gottes ist, dass man etwas ernst nimmt, dass der Glaube ist unser Fundament, dass man dann aber jetzt auch, wie soll ich sagen, nicht verbissen in diesem Ego, in diesem schweren Ich, meiner, mir, mich und wenn ich nicht recht habe und dann und so weiter und niemand darf darüber lachen. Nein, im Gegenteil. Also auch unser Klosterfasching in Heiligenkreuz im Kloster, das hat mich immer fasziniert, wo dann alle vom Abt runter bis zu den Novizen blödeln und so weiter, Sketches aufführen, wo man sich über Mitbrüder lustig macht und man ist immer fast ein bisschen beleidigt, wenn man in den Sketches nicht vorkommt, ja, wenn man nicht persifliert wird. Also bei mir ist das, wie ich Hochschulrektor war, haben es immer dann sich über mich lustig gemacht, aber in einer sehr liebevollen Weise. Die haben mich immer darüber gefreut, weil ich da ein Wahrheitselement drinnen war. Also das sind Dinge, die ich auch, also das macht den Papst Leo den 14. einfach liebenswert, wenn er ein humorvoller Mensch ist.
Ein viertes Faktum, das sind nur kleine Dinge, aber diese kleinen Dinge, die ergeben doch irgendwie ein Mosaik. Auch der Pfarrer von Dinklage, das ist in der Nähe von Bremen, glaube ich, zwischen Osnabrück und Bremen liegt es da bei Vechta. Angesprochen darauf, dass der frühere Papst Benedikt XVI. Fanta als Getränk bevorzugte, sagte der Pfarrer von Dinklage über Leo den 14., da kommt eher ein gutes Glas Wein auf den Tisch als ein Fanta, würde ich sagen.
Ja, das ist auch sehr sympathisch. Also ich glaube, dass jemand, das ist ja so eine Vorstellung draußen, auch zum Beispiel von uns Priestern oder gerade auch in Heiligenkreuz von uns Mönchen, also dass wir so völlig ausgeklinkt sind aus dem Leben, in Särgen schlafen, uns nur dauernd geißeln, ja, also um Erlaubnis fragen, um aufs Klo gehen dürfen und lauter sein, Nonsens, ja, und so weiter. Also du brauchst, es gab in der alten Theologie einen sehr, sehr weisen Spruch, dass die Übernatur die Natur voraussetzt. Also das Übernatürliche gründet auf dem Natürlichen. Ja, und da kommt dann das Geistige, das Übernatürliche drauf. Und wenn das Natürliche schief ist, ja, also wenn du nicht schläfst oder wenn du psychisch und so weiter irgendwelche Absonderlichkeiten kultivierst und so weiter, dann kannst du kein gesundes geistliches Leben draufbauen. Und der Papst eben jetzt, der gerne Steak isst, weil wir hier in Wien waren, haben die Mitbrüder hier erzählt, 500 Meter von hier entfernt ist die Augustinerkirche, dass sie mit ihm Steak essen waren und dass er gesagt hat, er freut sich mal wieder auf ein ordentliches Steak, ja, wie es in Amerika eben zur Kultur gehört, weil Pizza und so weiter, das hat er eh in Rom da. Also das finde ich sehr sympathisch und ein gutes Glas Wein, ja, das steht auch in der Bibel, erfreut das Herz des Menschen. Also solche Normalitäten, ja, die sind in der Kirche da grundsätzlich und sie sollten, also wenn der Papst zeigt, dass er normal ist, ja, dass er Sport macht und solche Sachen, dass er gerne ein Glas Wein trinkt oder Fanta oder was auch immer, dann ist das einfach ein Zeichen. Er ist einer von uns, er ist ein normaler Mensch, die Natur stimmt und dann kann eben das Übernatürliche auch kräftig darauf aufbauen, weil es ein Fundament hat, auf dem es wachsen kann.
Wobei, Pater Karl, wir würden auch einen Papst nicht beachten, der auf Mineralwasser steht. Nach der Highschool 1973 tritt der heutige Papst nicht gleich in den Augustinerorden ein, sondern er studiert zunächst einmal Mathematik und Philosophie an einer Privatuniversität. Und das ist der Humor Gottes. Diese Privatuniversität wurde Jahrhunderte zuvor von Augustinern gegründet, inzwischen eine Privatuniversität in Philadelphia, im US-Bundesstaat Pennsylvania. Und an dieser Privatuni belegt Robert Francis Prevost 1977 den Kurs Deutscher Existenzialismus und Phänomenologie. Sein damaliger Professor hat gesagt, im Rückblick, er erinnert sich an Prevost als Student, er ist also aufgrund seines Wissens über Kierkegaard, Nietzsche, Husserl und Heidegger bestens auf diese Aufgabe vorbereitet. Pater Karl, wie bereiten Kierkegaard, Nietzsche, Husserl und Heidegger einen Studenten vor, Papst zu werden?
Also ich glaube, dass die deutsche Philosophie den Vorteil hat, dass sie ein gewisses Maß an Verständlichkeit hat und Reflexion über die Wirklichkeit. Also ich weiß nur, der Husserl war ja auch der große Mann, der Edith Stein beeinflusst hat, eben auch Phänomenologie, die Dinge wahrzunehmen, wie sie sind. Das Phänomenon spricht aus sich selbst heraus jetzt eben zum Verstand. Die große Frage ist immer seit Kant gewesen, kann ich Wahrheit erkennen? Oder habe ich da in mir nur irgendwelche Vorgaben? Ist es nur eine innere Projektion von irgendwelchen Kategorien, die ich in mir habe? Oder spricht jetzt eben die Sache als solche jetzt eben zu mir? Sonst bin ich kein Experte für Philosophie, aber grundsätzlich finde ich das gut, wenn sich wer mit Philosophie beschäftigt. Sympathischer ist er mir dadurch geworden, dass er Mathematik studiert hat, weil mit Philosophie, da kann man oft, also jetzt auch sehr, wie soll ich sagen, ausklinken aus der Wirklichkeit. Mathematik ist einfach die Realität, ja, da bist du geerdet und so weiter. Mathematische Gesetze sind unzweifelhaft, ja, gültig und so weiter. Die sind kein Thema der Spekulation, sondern die sind ein Thema jetzt eben, wie Realität sich selbst jetzt eben darstellt und, wie soll ich sagen, selbst evident jetzt eben einleuchtet. Also das macht ihn mir sehr sympathisch. Ich sage ja immer Studenten, die kommen und sagen, ich überlege, oder Studenten, ich überlege geistlicher Beruf, Orden und so weiter und so fort, aber ich bin da nicht durch. Sage ich, okay, also wenn es dich traust, dann fang schon mal Theologie zu studieren an, oder wenn es dich nicht traust, dann studier was Vernünftiges. Ja? Und ich meine damit so Studienrichtungen wie zum Beispiel Wirtschaft, Mathematik, ja? Weil dadurch man innerlich nicht verbogen wird, und nicht eben jetzt, wie soll ich sagen, aber das ist ein eigenes Thema. Also schön, dass er auch deutsche Philosophie kennt. Ich erfahre hier Neues von dir, lieber Thomas.
Auf katholisch.de gibt es eben diesen Beitrag und da gibt es auch einige Behauptungen, die kursieren und noch nicht verifiziert sind oder auch gar nicht stimmen. Zum Beispiel, dass Prevost als Student sein Studium als Pizzalieferant finanziert hat. Aber was ist daran besonders? Ich habe auch nebenbei gejobbt. Ich habe Bierkisten produziert. Ich hab die Umgehungsstraße von Augsburg gefliest auf dem Bau. Ich war im Sägewerk. Warum nicht auch ein Papst? Dann, aber das ist nicht gesichert. Auch nicht gesichert, schon vor der Liberalisierung der alten Messe durch Benedikt XVI. Soll Prevost eine Sondergenehmigung zur Feier der früheren Form gehabt haben. Und selbst als Kardinal soll er sie noch in der Kapelle des Bischofsdikasteriums gefeiert haben. Aber wie gesagt, das ist nicht gesichert. Darum lassen wir es mal einfach stehen und nehmen es nicht als Faktum. Ja. Faktum Nummer 6. 2014 wird Robert Francis Prevost apostolischer Administrator in Chiclayo und ab 2015 Bischof von Chiclayo. Diese Diözese liegt im Norden von Peru an der Pazifikküste, zählt 1,1 Millionen Katholiken, 50 Pfarreien, 90 Diözesanen, 20 Ordenspriester, 180 weitere Ordensleute. Ist gebildet, du hast es in dieser Sendung schon gesagt, wie auf einem Pferd die Gläubigen in abgelegenen Gegenden besucht. Als Papst Franziskus ihn 2023 zum Präfekten des Bischofsdikasteriums in Rom beruft, sagt der heutige Papst Leo über seine Zeit in Peru, das sei das größte Geschenk gewesen, das der Herr ihm gemacht habe, dort Bischof zu sein. Und er wäre am liebsten in Chiclayo geblieben.
Ja, es ist ja auch, das Video ist dann kursiert, wie die im Seminar in Chiclayo seine Wahl aufgenommen haben. Ja, die waren ja fassungslos, die Priesterstudenten dort. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil ich bin immer nur kurz zu unserem Projekt besuchen. Im globalen Süden war ich auch in Peru ja auf 4000 Meter. Wir haben dort ein Priesterseminar oder Priesterseminare, die wir unterstützen und so. Und man, es bleibt dann immer etwas zurück, ja, auch wenn ich da nur eine Woche bin. Aber puh, dann kommst du wieder in unsere, Entschuldigung, ausgetrocknete kirchliche Realität hier zurück. Wobei ich darf nicht klagen, weil bei Missio ist mehr los als in mancher Kathedrale, habe ich manchmal das Gefühl. Aber es ist, ja, es ist einfach, wenn man das mal erlebt hat, die Herzlichkeit, die Gläubigkeit, die Frömmigkeit, die Aufbruchsstimmung, die auch herrscht. Die Bischöfe haben dort immer nur das Thema, wie kann ich noch eine Kirche bauen? Wo kann ich noch eine Schule bauen? Das ist meine Realität. Ich hätte gerne, dass sich die Spenden nicht nur verdoppeln, sondern verfünffachen, weil die Herausforderung so groß ist. Und ich habe bei dir gerade jetzt die Zahl gehört, 1,1 Millionen hat diese Diözese gehabt, die eine kleine Randdiözese in Peru ist. Wien hat unter 1 Million jetzt seit vorigem Jahr. Also wir schrumpfen mit einer Geschwindigkeit. Meine, die größte Diözese eben von Österreich, Erzdiözese Wien, hat unter 1 Million seit vorigem Jahr. Nicht? Und das ist schon etwas, wenn du hier diesen Schrumpfungs- und Verfallprozess und dieses Feststecken in immer gleichen Themen, dieses Nicht-Entwickeln von missionarischen Spirit, den wir überall brauchen, in den Pfarren, in den Gemeinschaften und so weiter. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass einer sagt, ja, also ich wäre am liebsten dort geblieben. Das kann ich mir absolut vorstellen. Meine Missionszeit war, wie ich 91 bis 98 Pfarrer in Sulz gewesen bin, Landpfarrer, daneben schon Dozent an der Hochschule freilich, aber eine kleine Pfarre mit 1600 Einwohnern. Mein Herz hängt immer noch an diesem, obwohl das 30 Jahre her ist. Mein Herz hängt immer noch an dem, weil ich dort die Unmittelbarkeit des Volkes, der Kinder, der Jugendlichen, der alten Menschen, die Krankenbesuche, die Begräbnisse, die vielen Hochzeiten, die vielen Taufen, weil das einfach hängt, ja, weil das einfach schön ist, ja. Wenn du wirklich Pastor bist, Hirte bist, wenn du das gewachsen damals sollst, der Kirchenbesuch stark gestiegen, also wenn du das erleben kannst, ja, ich kann den Papst absolut verstehen, aber jetzt hat er eine ganze Weltkirche zu leiten. Und wenn er mit dem positiven Elan da reingeht, wie er das in Chiclayo gemacht hat, also dann dürfen wir uns wirklich freuen.
Nehmen wir gleich Faktum 7 und 8 in den Blick. Diese Menschen dort haben ja ihn auch offensichtlich sehr gemocht. Da gibt es ein Lied jetzt, La Cumbia del Papa. Das hat einer komponiert, ja, aus Chiclayo. Das geht gerade viral, dieses Lied, wo es auch heißt, er habe mit Herz geholfen und sei durch und durch Peruaner. Also die Leute haben ihn offensichtlich sehr gemocht. Und man sagt, das ist Faktor Nummer 7. Das hat ein Priester gesagt, der die deutsche Pfarrei in Lima betreut hat. Ein Bischof in Peru sei leichter erreichbar als ein Bischof in der westlichen Welt. Bei uns in Peru kann man Bischöfe schnell erreichen. Wer ein Anliegen hat, kann zum Bischofshaus, und wenn der Bischof da ist, dann kümmert er sich direkt um die Menschen. Das war offensichtlich auch bei Prevost so. Also Faktor Nummer 7, den Menschen nahe. Faktor Nummer 8, der frühere Mitarbeiter, der Pfarrer von Dinklage, er sagt, er sei sehr kommunikativ, und zwar, er kann mit jedem ein Gespräch führen, ob es nun ein Kardinal ist, der Hausmeister, die Reinigungskraft oder seine priesterlichen Mitarbeiter. Also auch sehr gesprächig, kommunikativ, kann auch mit den Menschen, ist nahe und kann mit den Menschen.
Das ist bei uns das Problem. Also ich will jetzt nicht über die Bischöfe, aber die sind wirklich arm, weil die zugemüllt sind jetzt eben mit Bürokratie, weil die eben mit Terminen zugepflastert sind. Und also das gilt für uns auch bei den päpstlichen Missionswerken. Also ich könnte jederzeit den Kardinal eben jetzt Rugamba anrufen in Tansania, und der würde sofort, oder wenn ich immer WhatsApp schreibe, das gilt für unsere, also für alle Bischöfe, ja, und nicht nur, weil wir päpstliche Missionswerke sind und sie unterstützen, aber da gibt es eine Erreichbarkeit und eine, das ist ganz anders als bei uns. Auch wenn man hinkommt, die nehmen sich Zeit, das sind 2 Tage, fährt der Bischof mit einem herum und so weiter und zeigt einem alles. Das wäre bei uns undenkbar, weil die arm sind, unsere Bischöfe, weil die zugemüllt sind eben jetzt, sodass Beziehung und Kommunikation in dieser persönlichen Weise also für sie gar nicht möglich ist. Ich glaube, dass sie das auch alle wollen würden. Und diese Verfügbarkeit des Bischofs von Chiclayo, der jetzt unser Papst ist, also das ist exemplarisch für das, was wir wirklich allerorts eben jetzt im globalen Süden erleben. Deshalb müsste man eigentlich überlegen, wie man bei uns eben jetzt das Bischofsamt anders gestaltet und so weiter und ob wirklich diese endlos vielen Gremien und so weiter notwendig sind, um jetzt eben unsere Diözesen zu führen. Aber das ist ein anderes Thema. Also der Papst kann mit allen reden, das ist ein gutes Zeichen. Das sollte aber eigentlich, muss ich auch sagen, das fällt jetzt auf, weil er Papst ist. Faktisch ist das aber eh bei allen der Fall. Also ich kenne keine kirchlichen Verantwortungsträger, die nicht eben jetzt fähig sind auf allen Ebenen jetzt eben. Das wirst du gerade, wenn du in der Pastoral bist, musst du lernen, mit allen reden. Du hast dann mit politischen Verantwortungsträgern zu tun. Du bist aber auch in Familien. Du bist bei Reichen, du bist bei Armen, du bist bei Sterbenden, du bist bei Leuten, die heiraten und also du musst einfach das auch können. Und wenn du empathisch bist, wenn du wirklich mit den Leuten eben sein willst, weil du sie zu Christus führen willst oder weil du ihnen die Herzen öffnen möchtest, damit Christus zu ihnen kommt, also dann lernst du das einfach automatisch, dass du mit allen kannst, ja, und mit allen reden kannst, ja. Und Papst Franziskus, der Papst Leo ist hier eben exemplarisch, glaube ich, für etwas, was in der Kirche doch grundsätzlich jetzt eben bei Verantwortungsträgern da ist.
Wobei, wir sprechen ja immer wieder über Bischöfe in der Stunde Seelsorge. Es ist mein Heimatbischof Bertram Mayer, es ist Kardinal Schönborn, Bischof Oster, Erzbischof von Salzburg, das sind alles auch Bischöfe. Ja. Die haben natürlich so ihren Apparat, sind da irgendwie drin, aber auch sehr den Menschen. Nein, aber Pater Karl, gehen wir zurück zum jetzigen Papst. Er war ja dort in Chiclayo, war er ja Bischof. Und in dieser Gegend gibt es ja durch El Niño immer wieder Überschwemmungen. Und er ist ja auch ein Bischof gewesen, der wirklich zugepackt hat, als es dort wieder so eine Überschwemmung gab. Da gibt es Bilder, wie er in Gummistiefeln bei den Leuten ist, wie er von einer Rampe vom LKW runter irgendwelche Säcke verteilt, wie er Essen ausgibt. Also auch hier wieder ein zupackender Mann. Und dann nochmal Faktum Nummer 10. Papst Leo beherrscht mehrere Sprachen. Also der hat ja jetzt schon gewechselt, einfach von Englisch in Spanisch und Italienisch. Er soll auch Portugiesisch und Französisch sprechen. Und auch soll die indigene Sprache Quechua in Peru gelernt haben und natürlich Latein und Deutsch lesen können.
Ja, ich bin neugierig, wenn ich ihn treffe. Aber ich werde Englisch mit ihm sprechen, das ist sehr angenehm. Mein Italienisch ist ja nicht so gut gewesen. Ich konnte deshalb immer nur ein bisschen mit Papst Franziskus sprechen. Wir hatten einen deutschen Papst, ja, also unter Benedikt dem 16. Also das war Wahnsinn. Das ist uns gar nicht bewusst geworden, was das bedeutet, dass wir einen Papst unserer Sprache haben für die Universalkirche. Das ist etwas, was ich maßlos bewundere an Papst Leo dem 14., aber an vielen, die in Rom tätig sind. Also diese Fähigkeit, in vielen Sprachen perfekt zu sprechen. Also durch seine Biografie auch wirklich vorbereitet darauf. Also das ist... Er kommt aus dem Augustinerorden, die sind sehr international. Ich habe in der Schule Englisch, Französisch gehabt, ich habe Italienisch gelernt und so weiter, aber alles halt, du brauchst das dann nicht. Und nur wenn du es brauchst, dann wird das Ganze auch entwickelt. Jetzt bei Missio brauche ich bei ihm Englisch und Französisch. Aber ich bewundere das, mit welcher Perfektion eben viele Verantwortungsträger in Rom jetzt eben alle Sprachen sprechen, alle relevanten Weltsprachen. Spanisch zum Beispiel, nicht? Der Großteil der Katholiken ist spanischsprachig weltweit. Also das sind alles Themen, die ihn unglaublich gut vorbereitet haben für dieses Amt, ja, weil wenn du Sprache kannst, dann kannst du auch verstehen, dann kannst du zuhören, dann kannst du Zusammenhänge eben jetzt auch erfassen und das wird für ihn sehr notwendig sein in dieser komplexen Situation einer Weltkirche, die eben im globalen Süden so stark wächst und so viele Kulturen mittlerweile umfasst und wo es bei uns eben so viele Themen gibt, die kontrovers sind. Also da ist er gut vorbereitet durch die Sprachen. Ich bewundere seine Multilingualität am allermeisten an ihm.
Pater Karl, bei seiner Amtseinführung hat Papst Leo gesagt, dies ist die Stunde der Liebe. Wir sagen, das war die Stunde der Seelsorge mit 10 Fakten über Papst Leo. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen helfen, dieses Bild nochmal besser zu zeichnen, um den neuen Papst zu verstehen. Ich bitte dich, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch und bitte dich um das Gebet und den Segen.
Wir wollen das Vaterunser beten für Papst Leo, aber auch für alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vatikan, weil deren Sorge auch eine große ist für die Zukunft der Kirche. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein bei dieser Sendung, für Ihr Interesse. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.